Radio Gloria, Gott ist die Liebe, und zur nächsten Sendung begrüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. In der Zeit des Nationalsozialismus gehörte Pater Rupert Meyer, geboren 1876 und 1899 zum Priester geweiht, zum katholischen Widerstand. Papst Johannes Paul II. Nannte ihn einen entschiedenen und unerschrockenen Kämpfer für die Wahrheit des Glaubens und für die Rechte der Kirche. Am 3. November ist der Gedenktag des seligen Pater Rupert Meyer. Er war Jesuit und Präses der Marianischen Männerkongregation. Wie das Leben dieses Divisionspfarrers im Ersten Weltkrieg ausgesehen hat und übrigens in Fribourg studiert hat und wie er sich für Recht und Gerechtigkeit eingesetzt hat, das erfahren wir im Rahmen eines Referates vom Vizepostulator Jesuitenpater Peter Linster. Eingangs möchte ich Pater Peter Linster vorstellen. Pater Linster hat als Seelsorger in Hof und in St. Blasien gearbeitet. Seit 2005 ist er Präses der Marianischen Männerkongregation Maria, Verkündigung und Kirchenrektor der Bürgersaalkirche in München. Er lebt in der Jesuitenkommunität in München, Blumenstraße. Und so begrüße ich Pater Linster bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns natürlich auf Ihre Gedanken, Ihr Referat zum seligen Rupert Meyer.
Grüß Gott, Frau Marti.
Pater Peter Linster, Sie sind Vizepostulator des Selig-Heiligsprechungsprozesses von Pater Rupert Meyer. Wie ist es dazu gekommen?
Bei uns im Orden ist es so, man arbeitet an verschiedenen Orten und von Zeit zu Zeit bittet der Provinzial im Gespräch mit dem Mitbruder um eine neue Arbeit. Ich war seinerzeit in St. Blasien tätig, war eine sehr schöne Arbeit mit der Jugend, im Schuldienst und dann in der Pfarrei. Und eines Tages kam der Pater Provinzial und sagte, Peter, ich möchte dich destinieren, so heißt es bei uns. Und zwar möchte ich dich nach München schicken, nach St. Michael, und zuständig sollst du sein für die Bürgersaalkirche, dort Rektor und auch Vizepostulator für die Heiligsprechung Pater Meyers. Als ich München hörte, sagte ich, ja, ich bin gern bereit, nach München zu gehen. Ich bin ein bisschen, ja, bavariophil, gebe ich zu. Ich komme nicht aus dieser Gegend, ich komme aus der Trierer Gegend. Da bin ich zu Hause bei Luxemburg, ja. Und seit 2005 bin ich nun hier in München tätig als Vizepostulator, Präses der Marianischen Männerkongregation. Und ich darf sagen, das ist eine sehr interessante, wirkliche, echt dichte Arbeit mit den Sodalen vor Ort in der Kommunität. Ich habe zwei Destinationen. Das eine ist die Bürgersaalkirche. Das andere ist, Beichtzeiten in St. Michael wahrzunehmen. Und ich gebe zu, Beicht hören, für manche mag das vielleicht etwas schwierig sein, aber ich habe meine wirkliche Freude. Nicht, weil ich neugierig bin oder wunderfitzig, wie man sagen könnte, sondern weil ich erlebe, wie die Menschen dankbar sind. Da sitzt jemand, der hat Zeit für mich. Und da bin ich auch schon beim Pater Meyer. Pater Meyer war ein geschätzter Prediger in St. Michael und natürlich war er auch im Beichtstuhl ein bekannter Pater. Man ist gerne zu ihm gegangen. Man wusste, wenn ich zum Pater in den Beichtstuhl gehe oder zu einem Gespräch, auch damals gab es schon das Gespräch, nicht nur im Beichtstuhl. Die Menschen sind von ihm immer mit einem klaren, entschiedenen Wort und einem tröstenden Wort von dannen gegangen. Er hat sich um sie gesorgt, für Leib und Seele. Das war der liebe Pater Meyer, so darf ich sagen. Er ist, wie gesagt, geboren 1876 in Stuttgart und hat dann die ganz normale Ausbildung gemacht. Zunächst mal Theologie studiert für die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Aber nach einem Jahr, das war dann 1899, wurde er zum Priester geweiht, 1900 ist er am 1.10. in Tisis bei Feldkirch in den Jesuitenorden eingetreten. hat dort, wie gesagt, nochmals das Noviziat gemacht. Und da er schon Theologie hatte, ging er recht bald in das Tertiat, das dritte Prüfungsjahr bei uns Jesuiten. Er war dann von 1906 bis 1911 Volksmissionar, war in Falkenburg tätig seinerzeit, in den Niederlanden, Österreich, Schweiz auch tätig. Das war er bis 1912. Und 1912 kam er dann nach München, und zwar als Seelsorger für die Zuwanderer. Denn München war so etwas wie eine Anlaufstelle für die Menschen vom Land. Und er hat auch damals mit dem Weltpriester Anton Pichelmeier und dem Karl Walterbach die Familienschwestern hier in München gegründet. Ja, die gibt es heute noch, die Familienschwestern. Und sie sind auch jene, die immer am Jahrestag zum Pater Meier, sprich nach mich, in die Bürgersaalkirche kommen und auch dort mit mir dann den Gottesdienst feiern. Ab 1921 wurde er von Kardinal Faulhaber als Präses der Marianischen Männerkongregation eingesetzt. Und wie bereits gesagt, er war Prediger und Beichtvater in St. Michael. Was er eingeführt hat, ein Novum damals, das gibt es heute nicht mehr, die Frühgottesdienste am Münchner Hauptbahnhof. Um 3:30 beginnend am Sonntag. 4 heilige Messen wurden in der Sonntagmorgen am Hauptbahnhof gefeiert, damit die Ausflügler und die Wanderer noch eine heilige Messe hatten. Es gab damals noch nicht die Samstagvorabendmesse, die für den Sonntag gilt. Eines ist jetzt gar nicht erwähnt worden, ich erwähne es jetzt, dass er im Ersten Weltkrieg leider sein linkes Bein verloren hat. Er ist ab dieser Zeit mit einer Prothese gelaufen und es war nicht immer leicht für ihn. Seine Mitbrüder haben ihm zu verstehen gegeben, musst du dauernd unterwegs sein, mit der Prothese, Trepp auf, Trepp ab. Er sagte, ja, ich bin dies meinen Männern, das sind die Soldaten von der Marianischen Männerkongregation, nicht nur schuldig, sondern ich weiß, dass sie es wünschen und wir verstehen uns bestens. Ich für die Gottesdienste, die Beichtzeiten und sie dürfen mit an ihren Anliegen kommen und sie helfen mir und weisen mich auf viele Nöte hin. Wie schon gesagt, er hat ein offenes Herz, ein offenes, wirkliches Ohr für die Nöte physischer und auch geistiger Art. Das war Pater Meier. Nun, er war ein Mann mit einem offenen Ohr. Er hat gemerkt, was sich da in den Jahren nach dem Ersten Krieg beginnend und dann in die 20er Jahre hinein in Deutschland alles so zugetragen hat. Für ihn war klar, das, was er Hitler seinerzeit, er hat immer die Versammlungen besucht hier in München. Was der sich da so ausgedacht hatte, das war für Pater Meier nicht nachvollziehbar. Er hat recht schnell erkannt, dieser Mann taugt für Deutschland nicht. Und für ihn war es ganz klar, NSDAP ist für einen Katholiken nicht wählbar. Somit wurden die Nazis recht bald auf ihn aufmerksam. Und ich darf jetzt sagen, es gab 3 Verhaftungen. Die erste Verhaftung war am 5.6.37, Untersuchungshaft, wieder die Freilassung. Dann die zweite war am 5.1.1938. Man hat ihm das Predigen verboten. Er kam ins Zuchthaus nach Landsberg als Sträfling, wo auch selbst Hitler seinerzeit einsaß. Und die dritte Verhaftung war am 3.11.1939. Es ging darum, ihn mundtot zu machen. Letztlich ist er dann am 23.12. in das KZ Sachsenhausen gebracht worden, aber am 7.8.1940 wurde er, so kann man es auch nennen, zwangsinterniert im Kloster Ettal bei den Benediktinern. Das war für ihn wirklich eine Frage des Gehorsams. Muss ich das tun? Was ist hier geschehen? Er war damit nicht ohne weiteres zufrieden. Aber er hat es verstanden. Ich möchte es so formulieren: In der Zeit im Kloster im Ettal können wir sagen, da ist er das geworden, was wir einen Heiligen nennen. Er hat es ertragen, er, der so tüchtig war, auf die Menschen zugehen konnte, plötzlich einfach mit Verlaub weggesperrt von den Menschen. Das tat ihm sehr, sehr weh. Er wusste kaum damit vernünftig umzugehen. Nun, er hat es ertragen und er hat es verstanden, sich dem wirklich zu unterwerfen. Nun, mit dem NS-Regime hat er selber mal gesagt, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Auf die Empfehlung des Münchner Erzbischofs Kardinal Faulhaber, sich zu mäßigen und am besten aufs Predigen ganz zu verzichten, um nicht ständigen Misshelligkeiten durch die Gestapo ausgeliefert zu sein, erwidert Meyer. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo man mit Rücksicht auf höhere Güter, die bedroht sind, die ungeschminkte Wahrheit sagen muss, selbst auf die Gefahr hin, dass ich dadurch schwer zu leiden habe. Er war bereit, dies wirklich auf sich zu nehmen. Pater Meyer, ein Mann des klaren, entschiedenen Wortes. Er wusste, was er sagt und wie er es den Menschen immer wieder zu sagen hatte. Er hat, wie schon gesagt, kein Blatt vor den Mund genommen. Nun, die Nachricht, dass er wiederum verhaftet sei, hat natürlich seine Sodalen oder seine Männer, wie er gerne gesagt hat, auf die Barrikaden gebracht. Sie haben sich ganz und klar für ihn eingesetzt. Und er hat es verstanden, auch für sie wirklich das zu tun, für sie da zu sein. Er hat dann auch gesagt, ich erkläre, dass ich im Falle meiner Freilassung trotz des gegen mich verhängten Redeverbots nach wie vor sowohl in den Kirchen Münchens als auch im übrigen Bayern aus grundsätzlichen Erwägungen heraus predigen werde. Ich erkläre insbesondere, dass ich auch in Zukunft von der Kanzel herunter in der bisherigen Form der Kirche, die Kirche gegen Angriffe mit einem klaren Wort und Entschiedenheit verteidigen werde. Ich werde auch weiterhin in der von mir bisher geübten Art und Weise predigen, selbst dann, wenn die staatlichen Behörden, Polizei und Gerichte meine Kanzelreden als strafbare Handlungen und als Kanzelmissbrauch bewerten sollten. Am gleichen Tag erfolgt die Strafanzeige. Der Vernehmungsbeamte Dr. Sepp stellte fest, es war in deutschen katholischen Kirchen bisher nicht üblich, dass die Ausführungen des Predigers von Feuerrufen und sonstigen lauten Beifalls- oder Missfallensäußerungen unterbrochen wurden. Es folgt die Vernehmung von dem Vernehmungsrichter. Pater Meyer stellt seine Predigten in keiner Weise in Abrede. Aber jetzt stellt er seine Predigten wirklich weiterhin ganz klar dar. Der Verteidiger Rupert Meyers, Sie, die Verteidiger, beantragen die Aufhebung des Haftbefehls, aber er ist es, der nach wie vor sich nicht ein- oder ausbremsen lässt. Kardinal Faulhaber prangert die Angriffe und Missstände offen an. Woche für Woche dürfen in deutschen Zeitungen und Zeitschriften in Wort und Bild gegen katholische Bischöfe, gegen Dogmen und Einrichtungen der Kirche die gemeinsten Schmähungen und Verleumdungen gebracht werden, ohne dass wir die Möglichkeit haben, die Unwahrheit als Unwahrheit zu bezeichnen. Nun, Pater Meyer lässt sich, wie bereits gesagt, nicht abbringen Er ist es, der sich klar dafür einsetzt. Und es führt dann dazu, wie bereits in dem kurzen Überblick seines Lebens dargelegt ist, dass er mit der Haftierung in Sachsenhausen rechnen muss und letztlich in das Kloster Elbtal abgeschoben wird. Für Pater Meyer ist eines ganz deutlich. In einem kleinen Büchlein, das nennt sich In der Ruhe des gottverbundenen Menschen. Ja, er war jemand, der aus der Spiritualität des heiligen Ignatius sein Leben gestaltet hat. Und Gott finden in allen Dingen, das hat er für sich wirklich gefunden. Und für ihn war klar, es ist ja gar nichts anderes möglich. Eine innerliche, mit Gott verbundene Seele muss friedlich gesinnt sein und sie wird überall hin den Frieden bringen. Freilich, es kommen Fehler vor, denn die Temperamente sind ja verschieden und wir sind alle schwache Menschen. Da zeigt sich, er weiß um seine Persönlichkeit, er weiß, dass er ganz klar und entschieden auftritt, auch wenn es den anderen nicht ohne weiteres passt. Im Gebetsleben sich auf der Höhe zu halten, ist nicht leicht, sagt er. Aber überaus tröstlich ist und bleibt, dass der liebe Gott nur von uns verlangt, dass wir uns ehrlich Mühe geben. Alles andere tut der liebe Gott in seiner unermesslichen Güte selber. Da zeigt sich, er wusste, auf wen er sich eingelassen und immer wieder verlassen konnte. Gottverbundenheit, Christusgemeinschaft, Christusliebe, Schwesterngeist, Schwesterngemeinschaft, schwesterliche Liebe, Seelenrettung, Lebensopfer für andere bringen. Das ist es, was er den Schwestern immer wieder zu verstehen gab. Auch die tätigen Orden arbeiten aus dem Geist des innerlichen Lebens. Er weiß unterscheiden zwischen dem kontemplativen Orden und den tätigen Orden. Die Jesuiten gehören zu den tätigen Orden. Nun, nur nicht denken, auf viel äußere Tätigkeit allein komme es an. Alle Tätigkeit, alle Geschäftigkeit muss aus einem reichen Innenleben herausquellen. Dann ist es gut und recht. Für ihn war natürlich eine weitere Quelle dieser Gottverbundenheit die Exerzitien des heiligen Ignatius, die großen, die dauern 4 Wochen, und die alljährlichen Exerzitien. Ich kann aus eigenem Erleben wohl ganz klar berichten, es tut gut, Jahr für Jahr, sich 8 Tage Zeit zu nehmen, ins Schweigen zu gehen, mit sich, mit dem Herrn und mit einem lieben Mitbruder, der einen begleitet, ins Gespräch zu kommen. Sich offen und ehrlich vor Gott sehen und sagen, so bin ich, so darf ich sein. Er ist es, der mich so nimmt, wie ich bin. Das hat Pater Meyer für sich erfahren. Das ist es, was auch ich für mich in meinem täglichen Leben immer wieder erfahren darf, gerade in den Gesprächen, gerade in der Beichte und in den Gesprächen, die wir hier als Jesuiten in St. Michael Tag für Tag anbieten, wird deutlich, dass die Menschen dankbar sind, dass sie sich annehmen dürfen, wie sie sind. Es heißt so schön im Buch der Genesis, bei der Schaffung der Welt, am 6. Tag, als Gott den Menschen schuf, wie da es war, alles gut. Gott sagt zu einem jeden von uns, du bist gut. Und Menschen, die dies hören, denen ich dies sage, sie oder du bist gut, schauen einen zunächst etwas mit Verlaub verdutzt an. Vater, ich habe da so viel. Jetzt geht es um das Gute. Im Beichten, beim Beichthören ist es wichtig, zum einen zu erkennen und zu bekennen. Und ich füge immer hinzu, danken Sie Gott für das Gute, das Sie getan haben, das Ihnen gelungen ist und für das Gute, das Ihnen durch andere Menschen zuteil geworden ist. Hier spreche ich ganz im Sinne von Pater Meyer, denn er wusste, was er an Gutem tat. Er wusste, wer ihn dazu befähigte, wer ihm dazu die Kraft gab. Wir brauchen wirklich vor nichts Angst zu haben, sagt er, Pater Meyer. Der liebe Gott sorgt immer und in allem für uns. Er lässt uns nie zappeln, er lässt nur Prüfungen zu, die uns zum Nutzen gereichen, wenn wir an seiner Hand hindurchgehen. Er sorgt für uns weit besser, als es Menschen vermögen. Noch etwas bewirkt der Wandel in Gottes Gegenwart. Wir werden Gott immer mehr lieben lernen, in dem Bewusstsein, wie er uns liebt. Und wir werden immer klarer erkennen, dass nur er allein unser Herz ganz ausfüllen kann, denn ein Mensch, Menschenliebe wird das nie zustande bringen. Ich kann mich nur wiederholen, aus diesem tiefen Gott verbunden sein, Ignatius nennt es auch familiaritas cum Deo, vertraut sein mit dem Herrn, ist es, woraus er schöpfte. Zum Stichwort für ihn, der wirklich barmherzig für die Menschen war, sagt er, Pater Meyer, Barmherzigkeit, wie sehr bedürfen wir ihrer. Je besser wir uns kennen, je ernster wir in uns hineinschauen, desto klarer erkennen wir, dass sich in alles, was immer wir tun, reden und denken, etwas Mangelhaftes, Menschliches mischt. Dass alles Gute, das wir zusammenbringen, Gott in uns wirkt. Dass wir in allem allzeit seiner Barmherzigkeit bedürfen. Es gibt auch Ausnahmen auf seelischem Gebiet. Wir dürfen dann nie den Vergleich mit uns selbst ziehen, nie denken, wie wir das machen würden, denn jeder Mensch hat ein anderes Seelenleben und so kann es vorkommen und kommt vor, dass man auch in diesen Dingen einmal eine Ausnahme machen muss. Das heißt, vor sich, vor seinem eigenen Gewissen klar entscheiden, tue ich es nicht. Und wir sind manchmal gefragt, Dinge zu tun, die im allgemeinen Bewusstsein vielleicht gar nicht so gefragt sind. Aber für einzelne Situationen, für einzelne Menschen gilt es sich wirklich dessen bewusst zu werden, hier bin ich gefragt, hier habe ich zu helfen. Zu den geistlichen Übungen. Meinen wir nicht, zu den geistlichen Übungen ist keine Zeit. Die Arbeit drängt zu sehr. Für Pater Meyer ist dies falsch. Aus den geistlichen Übungen erwächst uns die Kraft und die Gnade, die wir nötig haben, um unsere Pflichten treu und gewissenhaft zu erfüllen. Freilich, es kann sein, dass wirklich manchmal etwas nicht geht, aber der gute Wille, alles treu mitzumachen, der muss da sein. Dann ist es gut. Darin müssen wir uns immer wieder erneuern. Beim Gebet in Not braucht es keine vielen Worte. Ach, da kann man ja nicht viel sagen. Aber innig von Herzen und mit viel Zuversicht um Hilfe bitten, so wie einst der Herr am Ölberg. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das können wir und die Stärkung wird nicht ausbleiben. Pater Meyer weiß, was es heißt, sich ihm überlassen, ihm ganz und gar zu vertrauen und daraus Leben zu gestalten. Ob dies bei der täglichen Messe war, ob dies in den Gesprächen war, ob dies bei einfachen Hausbesuchen, und er hat sie gemacht, Tag für Tag. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Mitbrüder manchmal meinten, er sei zu viel unterwegs, er solle sich etwas mehr Ruhe gönnen. Aber er ließ sich hier nicht davon abhalten, das zu tun, was er für sich für richtig gehalten hat. Und er sagt, es kommt vor, dass Gott einen treuen Diener mit seiner fühlbaren Gnade hienieden heimsucht als Lohn und zum Zeichen, dass er mit ihm zufrieden ist. Plötzlich, ohne jede äußere Veranlassung, durch flutender Ströme, beseligendster Wonne das Herz des Überglücklichen. Die Seele hat das Gefühl, als ob sie für Augenblicke untergetaucht würde in ein Meer unbeschreiblicher Seligkeit. Das ist ein ganz kleines Vorspiel dessen, was die Menschenseele im Reich des ewigen Lichtes einmal erwartet. Wir sollten uns hüten, eine Predigt oder die geistliche Lesung anzuhören, um da etwas Neues, vielleicht Sensationelles zu hören. Nein, pflegen wir die geistliche Lesung und hören wir die Predigt und Vorträge, um im inneren Leben vorwärts zu kommen. Es ging ihm darum, nicht auf der Stelle treten. Ich sage den Beichtenden immer wieder, Gott sagt, es ist gut. Das, was war, was sie erkannt haben, das ist passé, fini. Es geht darum, nach vorne zu schauen. Jesus und Maria, sage ich gerne, sind mit uns auf dem Weg unseres Lebens. Sie begleiten uns und nehmen uns, wie die Eltern das Kind, bei der Hand und gehen diesen Weg mit uns durch unser Leben. Gott muss überall mitwirken bei uns. So ein Wort von ihm. Oder anders gesagt, was heißt es Christsein im Alltag? Ja, Tertullian hat gesagt, ein Christ ist kein Christ. Damit meinte er, Christsein ist lebbar nur in Gemeinschaft, im Miteinander, füreinander Dasein. Das war auch Pater Meyers klare Vision. Nicht für mich, auf mich hin konzentriert, sondern auf den anderen hin. Bezogen habe ich dieses, meine Berufung zum Priestersein, zum Jesuitsein zu leben und weiß, dass er es ist, der mich zu all dem begleitet, in Höhen und Tiefen. Seligkeit hat er durchaus für sich erfahren dürfen, aber auch Niedergeschlagenheit, Trostlosigkeit waren ihm vertraut. Wenn er all das, als er in Ettal war, mitbekam, was man ihm berichtete, und er war, wie gesagt, gefangen, ja, sozusagen lebend ein Toter, hat er selber von sich gesagt. Und Sie können sich vorstellen, wie das ihn letztlich geschmerzt hat. Pater Meyer ist nach all dem sich treu geblieben. Er sagt mal in einem Gespräch, ich bin der Alte geblieben. Ich habe mich nicht von irgendjemand umkrempeln lassen. Ich weiß, was ich letztlich dem Herrn, der Kirche und meinem Orden, ich sage es bewusst so, schuldig bin. Und er hat sich immer wieder darauf eingelassen, sich für den anderen wirklich einzusetzen, wissend, ich bin es, der dies tun kann und ich tue dies mit Freude. So viel mal zu meinem Vortrag.
Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Und wann du willst, bin ich bereit. Heut und in alle Ewigkeit. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Herr, was du willst, das nehm ich hin. Und was du willst, ist mir gewiss. Genug, dass ich dein eigen bin. Herr, was du willst, das nehm ich hin. Herr, weil du's willst, drum ist es gut. weil du's willst, drum hab ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Herr, weil du's willst, drum ist es gut.
In der Zeit des Nationalsozialismus gehörte Pater Rupert Meyer, geboren 1876 und 1899 zum Priester geweiht, zum katholischen Widerstand. Papst Johannes Paul II. Nannte ihn einen entschiedenen und unerschrockenen Kämpfer für die Wahrheit des Glaubens und für die Rechte der Kirche. Der Jesuitenpater Peter Linster schenkt uns im Rahmen eines Referates einige Gedanken zum selig gesprochenen Rupert Meyer. Pater Linster ist Vizepostulator des Selig-Heiligsprechungsprozesses. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Pater Linster.
Ich möchte das Lieblingsgebet des seligen Pater Meyer ein wenig betrachten. Es hat 4 Strophen und in jeder Strophe nehme ich jeweils 3 Worte, auf die ich näher eingehen möchte. Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen, hilf deinen Willen nur verstehen. Die 3 Worte, die ich hier nehme, sind geschehen und das Gehen und Verstehen. Beides, geschehen und gehen, muss in einem gesunden und vernünftigen Verhältnis zueinander stehen und von Mal zu Mal abgewogen werden. Oft stellen wir fest, dass es nicht immer zum Besten war, wenn wir die eigenen Vorstellungen, den eigenen Willen durchgesetzt haben. Manchmal verstehen wir erst rückblickend, dass Gott doch den größeren Überblick hat und besser weiß, was uns Not tut. Denn er kennt das Ziel und auch den Weg, den wir gehen müssen, um es zu erreichen. Selbst wenn uns dieser Weg auf den ersten Blick wie unwegsames Gelände erscheinen mag. Verstehen. Im Sinne eines totalen Durchblicks oder rationalen Erfassens werden wir den Willen Gottes beileibe nicht immer verstehen. Unsere Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sagt Gott im Buch des Propheten Jesaja. Daher muss klar sein, was hier im Gebet mit dem Verb verstehen gemeint ist, ist die innere Offenheit für die Pläne Gottes. Wir dürfen sicher sein, dass es Gott ist, der uns führt. 2. Strophe. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heute und in aller Ewigkeit. Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Nützen wir sie sinnvoll oder erleben wir uns als Menschen, die zum Beispiel zu viel Zeit in die Arbeit investieren, bei denen die Erholung zu kurz kommt? Denken wir daran, dass die Zeit ein kostbares Geschenk Gottes ist und dass verflossene Zeit nie mehr zurückgeholt werden kann? Beachten wir den Kairos, den rechten Augenblick, um etwas zu tun oder zu lassen? Oder ist Zeit für uns nur Kronos, eine Menge an Stunden, Minuten und Sekunden, die wir messen können? Die Griechen hatten nicht umsonst 2 Worte für unser deutsches Wort Zeit, das uns bestenfalls als physikalischer, aber keineswegs wie eben Kairos als Begriff aus der Religion geläufig ist. Bereitschaft. Sind wir bereit, uns auf Neues, auf Unvorhergesehenes einzulassen, damit wir uns erfahren als jemanden, der offen ist für die Menschen und die unterschiedlichsten Situationen, auch die, die sich ganz anders entwickeln, als wir es uns wünschen würden? Sind wir bereit, Gott zu preisen, ihm zu danken für alles Gute in unserem Leben, auch für die Dinge, die uns persönlich zunächst als weniger wünschenswert erscheinen, sehen wir unser Leben auch als eine Zeitspanne, die wir zu seinen Ehren gestalten können und dürfen? Verstehen wir das heute, den jeweiligen Tag so zu gestalten, dass wir am Ende des Tages Zufriedenheit erfahren und unserem Gott dankbar unter die Augen treten dürfen und können? Oder gehören wir zu jenen Menschen, die gestern von morgen träumen und die sich morgen nach gestern sehnen und sich dann irgendwann wundern, dass sie nie gelebt, nie ein authentisches Heute erfahren haben? Heute, das ist kein Datum unter anderem, nicht nur eine unbedeutende Zeitangabe. Dieses uns so vertraute, unspektakuläre Wörtchen hat es in sich. Und ich kann mich fragen, oder wir können uns fragen, nehmen wir den Augenblick so an, dass wir offen sind für den Augenblick auf Gott hin, den wir ja die Ewigkeit nennen? Ist uns klar, dass jene Vergangenheit, in der der Mensch, Jesus, lebte, durch das sogenannte Christusereignis bis in unsere Gegenwart hinein wirkt, ohne an Kraft eingebüßt zu haben? Und leben wir danach? Gottes Ewigkeit und das Erlösungswerk Jesu Christi umfassen auch mein Heute, unser Heute und das ewige Leben, fängt nicht erst nach unserem Tod an, auch wenn es sich meist wie von einem Vorhang verdeckt, unsere sinnlichen und mentalen Wahrnehmungen zieht. Dritte Strophe. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn genug, dass ich dein Eigen bin. Was ist uns in unserem Leben Gewinn? Was hat für uns einen wirklichen Wert? Das, was hier gemeint ist, hat nichts mit materiellem Profit zu tun. Es geht vielmehr um einen inneren Zugewinn, der uns immer mehr die Person werden lässt, als die Gott uns gedacht hat. Um einen Mehrwert, der uns unsere Mitte schenkt und damit echte Ausgeglichenheit und Zufriedenheit, die nicht in erster Linie von irdischen Werten abhängen. Hier haben wir uns zu fragen, ob wir wirklich hin, ja, das heißt annehmen wollen, ihn annehmen wollen, was immer Gott mit uns zugedacht hat, weil wir ihm und seiner Liebe und Güte abgrundtief vertrauen dürfen und fest daran glauben, dass er sich um uns kümmert, als gäbe sonst niemanden auf der Welt, wie der selige Papst Johannes der 23. es einst ausdrückte. Oder verschließen wir uns der Führung Gottes und wollen nur unser eigener Herr sein. Gewinn ist für jemanden, ja, den haben wir zu verdanken. Was mein eigen ist, können wir mit Nikolaus von Flüe ein kurzes, bekanntes Gebet zugeschrieben, ihm wird es zugeschrieben, das einen starken Anklang im Leben, im Lieblingsgebet Pater Meyers findet. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich mir ganz zu eigen dir. Gelingt es uns, von unseren vielen kleinen oder größeren Wünschen gelegentlich abzusehen, weil wir gläubig annehmen können, dass Gott wirklich nichts anderes im Sinn hat, als uns gewinnen zu lassen, auch dann, wenn seine Vorstellungen von den unseren oft abweichen. Vierte Strophe. Herr, weil du es willst, drum ist es gut, und weil du es willst, drum habe ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht. Es geht hier um die Worte Gut und Herz vor allen Dingen, Mut und Ruht. Nun, Worte, die uns viel sagen können. Was ist eigentlich gut in einem Leben? Oder was finden wir am Ende eines Tages an Gutem vor? Es gilt, die kleinen Schritte, die uns gelungen sind, als gut anzunehmen. Wir brauchen uns nicht überfordern, denn Gott überfordert uns nie, auch wenn uns das manchmal so erscheinen mag. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte, bittete der bereits erwähnte Schriftsteller Saint-Exupéry. Was ist gut? Wir dürfen nicht auf die Gelegenheiten zu großen und spektakulären Taten warten. sondern unsere Aufgaben dort, wohin uns Gott gestellt hat, in Liebe und Treue und somit gut in seinen Augen erfüllen. Nun, die folgenden letzten Schlüsselworte haben es wahrlich in sich. Was heißt eigentlich Mut? Mut heißt sicher nicht Augen zu und durch, sondern sich seiner Fähigkeiten bewusst werden und sie besonnen und eben mutig einsetzen. Mut im biblischen Sinne gründet in einem festen Vertrauen auf Gott und ist nicht gleichzusetzen mit einer waghalsigen Risikobereitschaft, die letztendlich auch auf Selbstüberschätzung basiert. Die Fragen, die wir uns beim Tagesrückblick, sage ich jetzt mal, stellen können, habe ich mir durch Gott oder Menschen Mut machen lassen? Habe ich auch selbst andere ermutigt? Wer ist der wirkliche Motor für meinen Mut im Alltag? Gott selbst, unser Glaube an ihn, andere Menschen oder auch Neigungen, über die wir manchmal nur staunen können, ist unsere Liebe zu Gott, zu anderen Menschen, ja, zum Ehemann, zur Ehefrau, zu Freunden, zu Kollegen, zu Mitbrüdern, groß und gefestigt genug, um auch in Schwierigkeiten standzuhalten? Nun, ein Wort, dem wir schon einige Male begegnet sind, immer wieder: Herz. Das Herz ist im christlichen Glauben die Person Mitte, das Zentrum unseres Lebens. Während mit dem Herzen heutzutage eher die Emotionen in Verbindung gebracht werden, war es in der Begrifflichkeit der biblischen Welt bis ins hohe Mittelalter hinein nicht nur der Sitz der Emotionen, sondern auch des Verstandes. Das Organ, durch das der Mensch mit Gott in Berührung kommt und wichtige Entscheidungen trifft. Wichtig, vielleicht könnten wir uns dieses Verständnis wieder mehr zu eigen machen und unser Herz wieder öfter zu Rate ziehen. Was sagt uns unser Herz an so manchem Abend, wenn wir wirklich darauf hören? Mal mag die Melodie des Herzens froh und beschwingt, mal traurig und in Moll erklingen. Aber immer hat sie uns wahrlich Zentrales mitzuteilen. Wir sollten wieder mehr auf unser Herz hören und uns von ihm sagen lassen, was wir zu tun haben. Mein Herz ruht in deinen Händen. Diese Worte erinnern an das bekannte Wort des heiligen Augustinus. Unruhig ist unser Herz, oh Gott, bis es ruht in dir. So dürfen wir beim Tagesrückblick, ja, prüfen, wie unser Herz wahrzunehmen ist. Ruhig oder unruhig, von tausend Stimmen und Eindrücken widerhallend oder auch fähig, nach dem Trubel eines langen Tages einfach all diese Herzensbewegungen zurück in Gottes Hände zu legen. Unser Herz ist unruhig und vielleicht empfinden wir es, dass es oft als unangenehm. Augustinus nennt uns auch den Grund, im Grunde, denn du hast uns auf dich hin geschaffen. Die Sehnsucht nach Gott, die er selbst in unser Herz gelegt hat, hält uns in dieser heilsamen Unruhe. Aber was macht uns vordergründig unruhig? Wo führt uns unsere Sehnsucht auf die falsche Fährte? Unabhängig von den Antworten, die wir uns und dem Herrn ehrlich geben sollten, dürfen wir am Abend für Abend bitten, dass er unseren Herzen seinen Platz in uns Ruhe schenke und es in seinen Händen ruhen lasse. In Gesprächen werde ich hin und wieder gefragt: Pater, was soll ich tun? Meine Antwort ist oft die: Tun Sie, was Ihr Herz Ihnen sagt. Pater Meier, wusste sein Herz in Gott ruhend und er tat, was sein Herz ihm sagte. Das Gute in Christi Namen, miteinander, füreinander. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Pater Linster, für diese schönen Gedanken. Jetzt momentan ist der selige Rupert Meier nicht heilig gesprochen. Was fehlt noch zu einer Heiligsprechung?
Es fehlt nach wie vor das medizinische Wunder. Ich war selbst in Rom, konnte mit Papst Franziskus sprechen
und sagt, ja, wir brauchen nach wie vor ein medizinisches Wunder. Das ist es, was zur Heiligsprechung nach wie vor da ist, gebraucht wird. Aber die vielen Menschen, die Tag für Tag in den Bürgersaal kommen, sei es zur Messe am Mittag, sei es tagsüber, sie sprechen dafür. Und oft wird ja auch gesagt, Pater, warum ist er noch nicht heilig gesprochen? Ich habe gesagt, es gibt diese klare Entschiedenheit von Rom, das ist Voraussetzung für eine Heiligsprechung.
Gibt es ein spezielles Gebetsgut? Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Heilung erfahren würde, wo müsste man das mitteilen?
Bei mir. Ich bin der Vizepostulator und ich habe immer wieder schon Fälle gehabt, die ich dann dem Postulator in Rom, dem Generalpostulator, vorgelegt habe. Und wir beide, wir verstehen uns recht gut. Er sagt immer, Peter, das klingt gut, aber das ist nicht griffig genug, um es als Wunder einzubringen für eine Heiligsprechung.
Gibt es spezielle Novenengebete oder Gebete um Heilung?
Sie, da möge jeder mit eigenen Worten sich an Gott wenden, letztlich auch an den lieben Pater Rupert Meyer und sein Lieblingsgebet sprechen. Das ist das Gebet, das ich immer wieder den Menschen empfehle. Mhm. Er hat aus diesem Gebet heraus gelebt. Und ich denke, wir sind mehr denn je gefragt, dieses Gebet für uns wirklich zu eigen zu machen. Viele sagen mir, Pater, das Gebet hat mir geholfen, es wird mir weiterhelfen.
Herzlichen Dank, Pater Linster, für das schöne Porträt. Ja. Und würden Sie uns abschließend noch den Segen spenden?
Ja. Gott, gütiger Vater, du bist es, der Leben schenkt. Und du willst, dass dies unser Leben gelingt. Es ist in deinen Händen, wir haben es aus deinen Händen empfangen. Und auf die Fürsprache des seligen Pater Rupert Meyer, segne sie alle, der gütige, liebende, dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Herzlichen Dank, Pater Linster, und alles Gute für Sie und die ganze Gemeinschaft. Und möge es bald ein Wunder geben, dass der selige Rupert Meyer heilig gesprochen wird. Nochmals ein herzliches Dankeschön und Gottes Segen.
Auch Ihnen alles Gute. Danke, Frau Marti. Für Gott.
Danke vielmals. Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Das war die Sendung mit dem Jesuitenpater Peter Linster. Er hat über das Leben vom selig gesprochenen Rupert Meyer, geboren 1876, gesprochen. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen. Für Sie, Gott und alles Gute.